Propagandisten der Freiheit, deutsch-amerikanische Netzwerke in Berlin 1940 bis 1963, so der Titel des Vortrags von Scott Krause. Scott Krause promoviert zur Kulturgeschichte deutsch-amerikanischer Beziehungen und ihrer politischen Tragweite an der University of North Carolina at Chapel Hill. Herr Krause, in Ihrem Vortrag haben Sie über die enge Verbindung gesprochen, die zwischen Amerikanern und Deutschen in Berlin aufgebaut wurde. Eine Verbindung, die den ganz schnellen Übergang von der Demokratie, sag ich mal, feindlichen Reichshauptstadt zum Outpost of Freedom, also zum Vorposten der Freiheit, ermöglicht hat. Das war eine rasend schnelle Geschichte, oder?
Definitiv. Wir reden hier über letztlich 3 Jahre. Zwischen dem Jahre 1945 oder im Juli 1945, wo die US-amerikanischen Truppen die ehemalige Reichshauptstadt, ehemalig in zweierlei Hinsicht, einerseits politisch den Krieg verloren, andererseits auch physisch sehr stark beschädigte Reichshauptstadt Berlin als Besatzer eines gewonnenen Weltkrieges betreten und dann im Jahre 1948 dann diesen als ihr Berlin entdecken oder wiederentdecken.
Ist es für Sie trotzdem, wo Sie jetzt dran forschen, überraschend, dass das alles so schnell ging?
Natürlich, je länger man sich mit diesem Projekt beschäftigt, desto logischer erscheint einem das. Dennoch, gerade wenn ich jetzt Ihre Frage höre, es überrascht mich immer wieder und es ist auch eigentlich Quell weiterer meiner Motivation. Immer wieder macht es auch wieder Spaß, sich aufs Neue für dieses Projekt zu begeistern, dass es gerade so schnell ging.
Im Rahmen Ihrer Forschung haben Sie ja festgestellt, dass es eine transnationale Kampagne gab, die dahinter steckte. Also wer waren die Strippenzieher, die diese Demokratisierung vorangebracht haben?
Die Kampagne wurde fortgeführt von emigrierten Sozialdemokraten und amerikanischen Linksliberalen. Was vor allem von Interesse ist dabei, dass sie sich bereits aus der Kriegszeit kannten im gemeinsamen Kampf gegen das Naziregime. Und dadurch hatte ihre Kampagne nämlich eine eigene biografische Komponente, denn um West-Berlin als Outpost of Freedom zu verkaufen, musste dieses Narrativ zuerst die Propagandisten selbst überzeugen. Und dazu diente es natürlich auch biografisch, wenn man in die Reichshauptstadt zurückkam, wieder seine eigene Rückkehr zu legitimieren.
Aber unabhängig von der biografischen Komponente ging es sehr stark um das Image Berlins, das man jetzt sozusagen den Amerikanern gegenüber verkaufen wollte, oder ging es um das Selbstverständnis der Berliner für sich, als Demokraten wahrgenommen zu werden?
Der Erfolg dieser ganzen Kampagne lässt sich gerade aus der Beidseitigkeit meines Erachtens erklären, dass es sowohl nach Amerika wirkte, dass es sowohl für die Propagandisten selbst, für ihre eigene politische Identität sinnstiftend wirkte, und auch, dass es für Berliner Wähler natürlich ein sehr attraktives Angebot darstellte. Und es ist gerade auch die gewisse Schwammigkeit vielleicht des Begriffs Freiheit, weil es für Amerikaner und Postnazis jeweils etwas anderes bedeutete, aber für alle Seiten einen emotionalen Klang hatte, das den Erfolg begründete.
Es sind ja auch richtig finanzielle Mittel dort reingeflossen und nicht zu wenig. Stand dahinter auch ein großer Wirtschaftsfaktor?
Naja, Wirtschaft in West-Berlin in den Ende der 40er Jahre ist nicht unbedingt eine glorreiche Geschichte. Es ist auch die Geschichte der Demontagen, der dann auch, was öfters vergessen wird, dass auch natürlich West-Berlin viele seiner Industriestandorte an die Westzone, an die spätere Bundesrepublik verloren hatte. In dem Sinne, wenn wir uns wirklich die Mittel anschauen, haben auch einen gewissen Betrag, haben jetzt am Bruttosozialprodukt von Berlin höchstens eine aufschiebende Wirkung. Es geht über die Luftbrücke, dass natürlich amerikanisches Geld die Stadt überbrückt, aber natürlich wirkte das dann innerdeutsch, dass je mehr man Berlin als Ausposten der Freiheit plausibel machen konnte, desto mehr kamen dann die sehr wichtigen Unterstützung Bundesmittel aus Bonn.
Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass weder Reuter noch Willy Brandt Marionetten der US-Regierung waren. Wenn Sie das nicht waren, was waren Sie dann?
Gewiefte Politiker. Sie hatten als zurückgekehrte Politiker eines Landes, was besetzt war, was dessen moralische Autorität völlig selbst zerstört war, hatten sie plötzlich, indem sie sich als Hüter der Freiheit darstellten, hatten sie plötzlich politischen Einfluss oder Relevanz zumindest gegenüber den nominellen amerikanischen Besatzern. Mit diesem rhetorischen Griff kam man aus der Dichotomie Besetzer, Besetzter heraus und wurde zu politischen Partnern für ein gemeinsames Projekt gegen den Totalitarismus.
Was die beiden so ganz zentralen Figuren gemacht hat?
Definitiv. Also hier in West-Berlin ist Ernst Reuter sicherlich immer noch eine prägende Figur, durchaus zu Recht. Und Willy Brandt ist natürlich auch durchaus zu Recht Ikone der deutschen Sozialdemokratie.
Wie weit sind Sie mit der Promotion? An welchem Stand sind Sie jetzt? Und was sind noch die offenen Fragen?
Ich bin dabei, sie runterzuschreiben. Offene Fragen für mich sind diese rhetorische Figur des Outpost of Freedom. Wann verliert es seine Wirkmächtigkeit? Weil es ist ja auch, dass wenn Willy Brandt das bekannteste Produkt dieses Netzwerkes sein soll, ist es natürlich auch klar, dass er wirklich seine politische Karriere dann irgendwann nach Bonn verlagert. Genauso ist, und daran arbeite ich gerade, ist die Krisenresistenz dieses Netzwerkes, interessiert mich besonders, damit man gerade herauskommt aus den Ideen von dieser Vorstellung, dass es eine lineare Entwicklung war. Es war nicht prädestiniert, sondern es war vielmehr eine Reaktion auf Krisen verschiedenster Art, und das Krisenmanagement dieses Netzwerkes ist von besonderem Interesse.